Der November 1961 hat dieses Land verändert. Nie wieder wird man so unbekümmert mit Medikamenten umgehen wie bis zu diesem November 1961. 4 Jahre lang hatten die Deutschen zu Millionen ein Schlafmittel namens Contergan eingenommen, rezeptfrei und angeblich vollkommen frei von Nebenwirkungen. Nur, was zunächst niemand ahnte, zu einem frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft, so früh, dass die meisten Frauen noch gar nichts davon ahnten, schwanger zu sein, da konnte dieses Schlafmittel den sich entwickelnden Embryo schädigen. In diesem November 1961 nun wurde der schreckliche Verdacht Gewissheit. Ein Vater berichtet.
Der Ausgangspunkt sind 2 Geburten gewesen, die in einem Zeitraum von 6 Wochen stattgefunden haben in der Familie. Und zwar bekam meine Schwester am 15. März 1961 ein kleines Töchterchen, welches schwere Armmissbildungen aufwies. Das heißt, die Oberarme fehlten. An jedem Arm fehlte die Speiche und an jeder Hand waren nur 3 Finger vorhanden. Und zwar fehlten Daumen und Zeigefinger. 6 Wochen später, am 25. April 1961, bekam meine Frau einen kleinen Jungen, der fast identische Schäden aufwies. Es fehlten ebenfalls Teile des Oberarms und an jeder Hand fehlten Daumen und Zeigefinger. Ebenfalls fehlte die Speiche.
Erst in unseren Tagen ist klar geworden, wie es eigentlich zu den Fehlbildungen gekommen ist. Der Contergan-Skandal war nicht nur eine deutsche Angelegenheit. Unter anderem kamen auch in Australien Contergan-geschädigte Kinder zur Welt. Und einige von ihnen bekam die Röntgenärztin Janet McCrady zu sehen. Janet McCrady ist heute Professorin an der Universität von Sydney.
Vielleicht war es einfach nur Glück oder Zufall. Aber in 4 von den ersten 5 Fällen, die ich in Australien gesehen habe, fehlte der Speichenknochen und fehlte der Daumen. Ich dachte mir, das kann kein Zufall sein. Da muss ein Muster hinter diesen Fehlbildungen stecken.
Das Muster dieser Fehlbildungen ist häufig von Ärzten beschrieben worden. Aber erst Janet McCrady hat entdeckt, wie dieses Muster zustande kam. Wenn zum Beispiel an der Hand eines Contergan-geschädigten Kindes Finger fehlten, dann fehlte immer zunächst der Daumen.
Bevor der kleine Finger betroffen ist, fehlen die Daumenknochen, vielleicht der Zeigefinger und der Speichenknochen, etwas vom Oberarmknochen und etwas vom Schulterblatt. Es wird also ein großer Streifen längs des Arms entfernt.
Dieser große Streifen entlang des Arms, vom Schulterblatt bis zum Daumen, zeichnet den Verlauf eines Nervs nach. Könnte man die Segmente des Körpers, die von jeweils einem Nerven bedient werden, abwechselnd schwarz und weiß einfärben, dann wäre unser Körper von einem Zebrastreifenmuster überzogen. Diese Einteilung in Segmente wird zum Beispiel schmerzhaft bei einer Gürtelrose deutlich, wenn sich einer dieser Nerven entzündet und der Verlauf dieses Nervs in Form der Gürtelrose sichtbar wird. Bei den Contergan-Opfern fehlen sozusagen ein oder mehrere Segmente an ihrem Körper, was zum Beispiel dazu führen kann, dass die Hände direkt an den Schultern ansetzen.
Es ist, als ob Sie ein Teil aus einem Puzzle entfernen. Sie reduzieren die Gliedmaße um dieses Segment. Das Kind wird mit einer Gliedmaße geboren, minus 1 oder 2 Segmente, je nachdem, wie stark die Dosis war.
Bis zur bahnbrechenden Arbeit von Janet McCrady war unklar, was genau Contergan im Embryo eigentlich anrichtete. Die Knospen für die Ärmchen und Beinchen bilden sich beim Embryo am 28. Tag der Schwangerschaft. Und in dieser Zeit, zu der bereits die Knospen für die Gliedmaßen erscheinen, wurde zunächst der kritische Zeitraum vermutet. Contergan hätte dann zum Beispiel die Bildung der Blutgefäße verhindert, so wurde spekuliert.
Ich glaube, der eigentliche Schaden wird schon lange vorher gesetzt. Er geschieht zu einem sehr frühen Zeitpunkt, bevor sich die Knospe für die Gliedmaße gebildet hat. Zunächst müssen Nerven die Zellteilung stimulieren. Die Knospe für die Gliedmaße steckt nämlich voller undifferenzierter Zellen, die dann von dem zuständigen Nerven stimuliert werden, was die Zellteilung auslöst. Eine kleine Zellpyramide entsteht, aus der sich schließlich das Skelett und alle anderen Bestandteile der Gliedmaße entwickeln.
Das geschieht schon am 24. Tag der Schwangerschaft. Zu einem Zeitpunkt also, an dem viele Frauen noch gar nicht ahnen, dass sie schwanger sind und unbekümmert ihre gewohnten Medikamente nehmen. In den folgenden 4 Tagen liefern die Nerven im sich entwickelnden Embryo den entscheidenden Reiz, damit sich die Gliedmaßen ausbilden. Nur wenn diese Nerven vorhanden sind, und diese Einsicht ist neu, können sich also in einem zweiten Schritt die zugehörigen Knochen und Muskeln entwickeln. Contergan war ein Schlafmittel, wirkte also auf das Nervensystem. Das heißt, Contergan wirkt auf einen speziellen Teil des Nervensystems, auf die sogenannten sensorischen Nerven. Mit den sensorischen Nerven nehmen wir wahr, was in der Umwelt und in unserem Körper vorgeht. Von daher wirkt es logisch, dass Thalidomid, das ist der Wirkstoff im Contergan, auch im Embryo besonders die sensorischen Nerven geschädigt haben sollte.
Wir stolpern umher und sagen, dass Thalidomid mal hier, mal dort wirke. Dabei ist ziemlich klar, dass es nur an einem Ort wirkt, und das sind die sensorischen Nerven. Bei Erwachsenen verursacht es Kribbeln und Taubheitsgefühle in Händen und Füßen. Beim Embryo hindert es die Gliedmaßen daran zu wachsen. Wenn es als Beruhigungsmittel gegeben wird, wie es bei Erwachsenen häufig der Fall war, denke ich, seine Wirkung bestand wahrscheinlich einfach nur darin, die Eindrücke aus der Umwelt zu dämpfen. Ich glaube also, dass Thalidomid auf die sensorischen Nerven wirkt. Weiter nichts.
Ich kam damals auf die Welt, wurde von der Hebamme mit meiner Mutter übergeben mit dem Satz, Bartha, du hast ein kerngesundes Kind, es hat nur keine Arme, aber sei mir bitte nicht böse, ich muss weiter. Meine Mutter war sich dann zunächst selbst überlassen. Ich bin 1960 geboren, also eine Hausgeburt. Ich habe dann nach 3 Tagen eine Nottaufe gekriegt und bin dann sofort zur Erholung, wie es in den Krankenakten hieß, in die Klinik nach Tübingen gekommen. Da war ich erst mal 6 Wochen. Und meine Mutter war dann eigentlich diejenige, die das nicht mehr ertragen konnte und auch wollte, dass ich jetzt wieder aus dem Krankenhaus zurückkam und in die Familie.
Margit Hudelmeier ist heute Vorsitzende des Bundesverbands Contergan-Geschädigter. Der Anblick von Behinderten war in den 60er Jahren eigentlich normal in der bundesdeutschen Gesellschaft. Das gibt der Frankfurter Orthopäde Klaus-Dieter Thomann zu bedenken.
Man darf nicht vergessen, dass in Deutschland natürlich eine große Zahl, weit über 1 Million Menschen mit Amputationen den Krieg überlebt haben, mit schweren Verletzungen. Das heißt, das Bild des schwer körperbehinderten Menschen war in der Öffentlichkeit präsent.
Diese Kriegsbeschädigten hatten allerdings vor ihrer Verletzung in einem unversehrten Körper gelebt. Deshalb vermissten sie die Körperteile, die ihnen amputiert worden waren. Viele Contergan-Geschädigte berichten dagegen, dass sie in ihrem Bewusstsein zunächst einen vollständigen Körper hatten. Sie hatten ja nie einen anderen Körper erlebt.
Ich bin auch ganz unkompliziert aufgewachsen. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde. So richtig bewusst geworden, dass ich anders bin, das ist mir eigentlich erst während der Pubertät. Aber vorher war das eigentlich kein Thema. Die Nachbarskinder waren sehr aufmerksam. Ich hatte auch ähnliche Probleme wie nicht behinderte Kinder in der Schule. Man musste sich behaupten, man musste sich positionieren. Aber ich war auch genauso dabei, andere, wenn ich mir das so im Nachhinein überlege, auch zu unterdrücken, wenn die Klasse jetzt da sich einen ausgeguckt hatte. Also von daher habe ich das Anderssein eigentlich erst während der Pubertät erlebt.
Nicht jeder hat allerdings eine so unbeschwerte Kindheit erlebt wie Margit Hudelmeier. Alfonso Fernandez García ist ein Frankfurter Bub, in Frankfurt zur Welt gekommen und aufgewachsen. In der Grundschule wollte ihn die Lehrerin nach einiger Zeit nicht mehr sehen, weil der Junge nicht an der Tafel schreiben konnte. Alfonso wurde daraufhin an eine Sonderschule mit Internat gegeben. Dort ist es ihm sogar passiert, dass er ans Bett gefesselt wurde.
Es gab eine Schlafordnung und dann wurde das Licht ausgemacht. Ich glaube, das war um 9 Uhr und wenn dann halt man das Bett verlassen hat oder in einem anderen Bett war, weil man sich noch unterhalten hat oder so, dann wurde man am nächsten Tag daran gefesselt. Das ist also dann sehr traumatisch, war da ja auch nicht lange. Gott sei Dank haben meine Eltern halt auf mich gehört und haben mich da relativ schnell rausgenommen. Ich habe dann die ganz normalen Schulen gemacht, habe heutzutage mein Betriebswirtschaftsstudium, also es war überhaupt nicht notwendig, aber es wurde empfohlen.
1961 wurde aus Gründen, die nicht mit dem Contergan-Skandal zusammenhängen, in der Bundesrepublik Deutschland ein Gesundheitsministerium eingerichtet. Erste Gesundheitsministerin und die erste Frau überhaupt in einem Ministeramt wurde Elisabeth Schwarzhaupt. Die Ministerin war erst wenige Tage im Amt, als der Contergan-Skandal eruptierte. In einem zeitgenössischen Interview begründet Elisabeth Schwarzhaupt, wofür die Bundesregierung Geld bereitstellte.
Es wird zunächst einmal verwendet zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Prothesen für solche kleinen Kinder, Es wird verwendet für den Ausbau von Klinikbetten, denn durch das Anwachsen der Zahl von Kindern mit schwer fehlgebildeten Gliedern sind eben sehr viel mehr Betten, sehr viel mehr Prothesen, auch mehr Hilfskräfte, auch mehr Prothesenwerkstätten nötig als bisher.
Das Leid der Kontergangeschädigten sollte also vor allem mit Prothesen gelindert werden. Vorbild waren die allgegenwärtigen Kriegsverletzten. Die Prothesen erwiesen sich jedoch als ein aufwendiger Irrtum. Sie haben sich so gut wie nie bewährt. Der Hauptgrund ist wohl vor allem darin zu suchen, dass man mit Prothesen nicht fühlen kann. Prothesen fehlt die nötige Sensibilität.
Ich bin mit der pneumatischen Prothese versorgt worden und ich muss sagen, ich war dann eigentlich erst richtig behindert, als ich die Prothese anhatte. Ich denke, ich mag es eigentlich niemand verübeln. Für uns Eltern war sicher wichtig, diese optische Vollkommenheit. Und die Mediziner haben sicher viel probiert, aber doch einiges wieder einfach aufgeben musste.
Die Behinderung von Dr. Ralf Naumann erkennt man nicht unbedingt auf den ersten Blick. Auf einen zweiten Blick fällt vielleicht auf, dass er an der Hand nur 4 Finger hat. Ralf Naumann ist mit sogenannten Klumphänden auf die Welt gekommen, die nachts durch das Anlegen von Schienen gerade gerichtet wurden.
Ich hatte auch Klumphände und hatte Schienen im ersten Lebensjahr. Und ich hatte davon profitiert. Das haben wir damals ja nicht selber entschieden, sondern unsere Eltern für uns. Und ich bin jetzt als Arzt tätig und bin Gott froh, dass ich gerade Hände habe, die ich gut einsetzen kann. Also ich habe profitiert, aber das ist, denke ich, im Vornherein immer sehr schwer gewesen, abzuschätzen, wer denn später davon profitiert oder wer nicht.
Alfonso Fernandez García ist ebenfalls mit den sogenannten Klumphandschienen behandelt worden und hat sie gehasst.
Die waren sehr schmerzhaft, die haben nach meiner Meinung nichts gebracht. Das war auch relativ schnell klar. Sie wurden immer versucht zu perfektionieren, aber die haben meine Hände nicht gerader gemacht. Ich denke, dass da unheimlich viel Geld und Energie verschwendet worden ist. Und was für mich heute deutlicher geworden ist, ist, dass man das, was wir haben an Händen und an Füßen, dass man damit hätte das mehr ausbilden sollen und dass wir das mehr verwenden. Ich meine, der Weg hat sich ja dann auch durchgesetzt. Also auf der anderen Seite, man muss vielleicht erstmal auch ein paar Fehler machen, um das zu erkennen.
Erst nach einem schmerzhaften Lernprozess für alle Seiten wurde klar, wie man Kindern, die von Geburt an körperbehindert sind, am besten hilft. Man bringt ihnen am besten bei, ihre vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen. Wenn Sie keinen Daumen haben, dann können Sie einen Schreibstift auch zwischen den kleinen Finger und den Ringfinger klemmen. Wenn Ihre Hände direkt an den Schultern sitzen, können Sie nach einer Tasse Tee auch mit den Füßen greifen. Alfonso Fernandez García ist bereits als 3-Jähriger auf diese Weise in der Universitätsklinik in Frankfurt unterrichtet worden.
Das ging also mit den Schuh anziehen, das bedeutet also die Schnürsenkel da, diese Schleife machen, halt auch versucht, die Knöpfe zuzumachen. Hosenknopf anziehen, also anziehen, ausziehen war so das Hauptsächliche. Auch malen oder mit der Schere arbeiten, diese Sachen wurden trainiert. So. Das war ganz gut.
Heute sind die Kontergangeschädigten Mitte 40. Sie sind viel seltener als früher in der Öffentlichkeit zu sehen, weil sie sich zunehmend zurückziehen. Die Beschwerden des Alters kommen früh. Wer statt seiner Arme immer die Füße benutzen muss, riskiert zum Beispiel eine Arthrose in der Hüfte. Wer kurze Arme hat, muss die Gegenstände immer sehr nah vor die Augen halten.
Ganz klar, wir müssen näher ran an die Sachen und das wirkt sich halt schon an der Schulter aus. Also wir leiden fast alle an der Schulter, an Verspannungen, würde ich mal sagen. Das sind schon Verschleißerscheinungen. Viele, die die Füße benutzen, haben auch Probleme an der Hüfte. Also das, was wir an Selbstständigkeit damals gewonnen haben, das verlieren wir jetzt im Alter halt schon ziemlich rapide.